Nein, langweilig war es nicht bei euch, trotz allem. Genug zu essen, fast immer. Unvergesslich die Himbeertörtchen und dann dieser Sternenhimmel, fabelhaft. Bei Zeiten, Mama, hast du die Windeln gewechselt, die Schuhe waren bequem, sogar die Heizung hat funktioniert. Ausgerichtet habe ich nichts. Keinen Diktator umgebracht, kein Massaker verhindert, Glück gehabt im Großen und Ganzen. Niemand von euch hat mich geteert, mir sein Messer in die Leber gerammt. Geduldig habt ihr ertragen meine Liebesgeschichten, meine Witze und meine Wut. Nett von euch. Auch der Notarzt war pünktlich zur Stelle. Bitte lasst euch nicht stören. Gute Unterhaltung weiterhin, wünscht der Verblichene.
Die Party heißt das Gedicht, mit dem der stets listig lächelnde literarische Vordenker und politische Aufklärer Hans Magnus Enzensberger in seinem Lyrikband Geschichte der Wolken schon im Jahre 2003 ironisch Abschied nahm vom irdischen Jammertal. Christa Wolf und Günter de Bruijn, Walter Kempowski, Günter Gauss, Peter Rühmkorff, Ralf Dahrendorf, Günter Kunert, Heiner Müller, Jürgen Habermas, Reinhard Baumgart und Reinhard Lettau, Karl Markus Michel und Hans Magnus Enzensberger. Eine ziemlich illustre und imposante Liste mit Namen von Dichtern und Denkern, Schriftstellern und Kulturkritikern, Philosophen und Soziologen, die sich problemlos verlängern ließe. Alle Personen auf dieser Liste haben eines gemeinsam. Sie sind im Jahre 1929 geboren. Dass die Generation der 29er die intellektuelle Szene nicht nur der Nachkriegszeit wesentlich geprägt, sondern bis ins neue Jahrtausend mitbestimmt hat, wird niemand bezweifeln. Was aber könnte der Grund dafür gewesen sein?
Ich glaube, die waren einfach zu jung, um wirklich in den Nazi-Strudel ideologisch reinzugeraten. Man sprach ja auch immer von Flakhelfer-Generationen und so weiter. Das war so eine Randgruppe. Die vorhergehenden Generationen waren zum Teil, also die waren entweder vollkommen integriert in den Apparat der Nazis, soweit sie es zu etwas gebracht hatten eben, oder sie waren in Russland geblieben, sie waren gefallen. Und dann war da diese Bühne, diese leere Bühne, die mehr einem Trümmerfeld glich, sicherlich als einer Bühne. Und da traten diese Leute auf und mussten sich in mehr als einer Beziehung Platz schaffen. Also zunächst mal ging es ja um das nackte Überleben. Dieses Land war eine Ruine und so weiter, aber das war ja nur die physische Seite. Dann gab es eben die politische Seite, die kulturelle Seite, die moralische Seite. Und viele von diesen Leuten wollten sozusagen ihren Teil dazu beitragen, diese Trümmer abzuräumen. Ich habe mich selbst immer als Müllbeseitigungsunternehmer damals gefühlt, eben auch in mehr als einer Dimension. Und wir hatten auch starke, ich glaube, ich kann da ruhig im Plural sprechen, wir hatten auch starke Emotionen, also bis ins Obsessive gehende Emotionen.
Egal, ob politische oder kulturelle Kernfragen öffentlich diskutiert werden, immer werden die 29er um Stellungnahme gebeten. Während Enzensberger bei Beginn des Irakkrieges den Tyrannensturz begrüßt, klagt Habermas über einen neuen amerikanischen Imperialismus. Während Dahrendorf nach wie vor ein überzeugter Atlantiker bleibt, unterschreibt Rühmkorff Petitionen gegen die USA. Der ansonsten herrschende kulturelle Jugendwahn wird gelegentlich suspendiert, dann wird auf die Stimmen der Altvorderen gesetzt, die zwar wichtige Lebenserfahrungen auf dem Schwarzmarkt der Nachkriegszeit gesammelt, aber die Weisheit wohl kaum mit Löffeln gegessen haben.
Das, glaube ich, nimmt auch keiner von denen in Anspruch, sondern es ist einfach durch diese Zähigkeit schwer, diese Leute zu beseitigen. Die lassen sich nicht gerne pensionieren. Ich meine, es gibt ja sehr viele Leute, die sind darauf bedacht, eine Planstelle zu kriegen. In der idyllischen Zeit der Bundesrepublik war das ganz klar. Da gab es solche Arbeitsbiografien, wo man da eben eintritt in eine Firma oder was es auch sei und möglichst früh pensioniert mit 58 sich dann da zurückzuziehen. Und das kann natürlich nicht die Sache von solchen Leuten sein, die diese Erfahrung haben. Und die mögen ja auch manchmal lästig sein oder auf die Nerven gehen, aber sie sind eben einfach nicht leicht loszuwerden.
Auch das Schicksal der Schulkinder liegt Enzensberger am Herzen. Überhaupt fällt auf, dass er sich mit zunehmendem Alter immer mehr für pädagogisch unkorrekte und unkonventionelle Kinderbücher interessiert. die pfiffige Hasengeschichte von Esterhazy, das mathematische Kopfkissenbuch vom Zahlenteufel, der Jugendroman »Wo warst du, Robert?«, der Hinweis, dass Lyrik nervt, Gedichte aber im Unterricht trotzdem ziemlichen Spaß machen können. Man könnte diese Liste mit Kinder- und Jugendbüchern aus der Feder Enzensbergers noch weiter fortsetzen. Woher kommt und wohin führt uns eigentlich diese nicht nachlassende Lust an kinderfreundlicher Literatur?
Zum einen bin es ja nicht immer ich, es ist auch ein gewisser Andreas Thalmayr. Das ist ein Mensch, der irgendwie so pädagogische Neigungen hat, der also den Leuten irgendwas Gutes tun will. Ich selbst bin ja gar kein so guter Mensch, also delegiere ich das an den Herrn Thalmayr, der soll sich darum kümmern.
Auch Märchen gelten ja zu Unrecht als reine Kinder- und Jugendliteratur. Nun ist Enzensberger seit Allerlei Rau von 1961 nicht nur ein begnadeter Sammler von Kinderreimen, sondern auch ein passionierter Märchenforscher. In seiner anderen Bibliothek sind verschiedene Märchenbücher erschienen. Für Hörbuchproduktionen hat er die schönsten Märchen der Welt ausgewählt und Hilaire Belocs Kleinkinderbewahranstalt hat er nachgedichtet und vorgelesen.
Da muss ich zuerst dazu sagen, dass diese Einteilung von Literatur, das ist Jugend- oder Kinderliteratur, das ist Erwachsene-Literatur, das setzt sich ja bis in die Buchhandlungen fort, da ist dann irgendeine Ecke für die Jugend, für die Kinder und so weiter und die anderen, die Erwachsenen sollen im Rest der Buchhandlung sich aufhalten. Ich finde das vollkommen abwegig natürlich, denn ich meine, die größten Klassiker der sogenannten Jugendliteratur sind die Erwachsene-Literatur, ich meine Gullivers Reisen, Robinson Crusoe, die Schatzinsel oder Alice in Wonderland. Ich meine, für wen ist das? Wo ist das Zielpublikum? Das kann man gar nicht so sagen. Also das ist eine völlig künstliche Trennung, die aber im Verlagswesen so eingewurzelt ist, dass man sie gar nicht beseitigen kann. Ich stelle mir nicht vor, im Regelfall, wenn ich was schreibe, wie alt der Leser sein soll. Der kann meinetwegen 12 sein, der kann aber auch 92 sein. Das ist doch überhaupt kein Kriterium.
Die Vermutung liegt nahe, dass Enzensbergers Märchenleidenschaft ihren Ursprung in der Beschäftigung mit der Romantik hat. Genauer gesagt in der Beschäftigung mit Clemens Brentano, über dessen Poetik er 1955 eine Dissertation verfasste. Zwar wurde viel gemutmaßt, ungeklärt ist aber nach wie vor, warum er gerade über Brentano geforscht und ob das sein eigenes Dichten und Denken beeinflusst hat. Wenn er in einem für eine Dissertation damals ungewöhnlichen Tonfall sagt, Brentano sei ein, Zitat, träumerisches Kind, ein Gebieter über ein fantastisches Fürstentum zwischen Himmel und Erde, ein Kobold und Bürgerschreck, ein Komödiant, Tagdieb und Gitarrenspieler, ein strahlender Jüngling, ein leidenschaftlicher, unsteter Mann, dann klingt das, als ob er seine eigene Zukunft vorweggenommen hat. Hat Enzensberger, der wie Brentano unendlich leicht und alles Mögliche produziert, an der Romantik seine schriftstellerische Identität ausgebildet?
Zunächst muss man mal sagen, eine Dissertation ist ja nur eine Dissertation. Niemand liest gerne Dissertationen. Man macht das, damit mal Ruhe ist mit dieser ganzen langwierigen deutschen Gewohnheit, sich ewig in Schulen oder Universitäten aufzuhalten. Und ich wollte dann halt weg und damit da ein Strich gezogen wird, schreibt man halt so eine Arbeit. Was mich an Brentano auch interessiert hat, waren technische Fragen der Poesie. Es geht dann sehr ins Detail, wie arbeitet der Mann mit der Sprache und so weiter. Also das ist sozusagen die handwerkliche Seite, hat mich daran auch interessiert. Aber ich will ja gar nicht bestreiten, natürlich ist diese ganze Zeit um 1800 völlig unentbehrlich für irgendjemand, der Deutsch spricht oder Deutsch schreibt. Der kann sich dem ja kaum entziehen. Das war sehr spannend alles. Und es sind ja auch nicht nur jetzt die Romantiker. Ich bin mich auch mit dem unvermeidlichen Goethe mal beschäftigt. Und jetzt diese Humboldt-Geschichte, das ist ja alles in dieser Sattelzeit, wie man das auch nennt. Und ich meine, die Deutschen begehen eine riesige Dummheit, wenn sie sich davon entfernen, mit der Begründung, dass da die Nazizeit dazwischen liegt. Also das ist ja ein großes Hindernis für das Geschichtsverständnis der Deutschen. Es ist wie eine Art Blockade, dahinter zurückzugehen, ist durch diesen riesigen Schutthaufen, der da entstanden ist, fällt es vielen Leuten schwer. Und die denken auch, dass das irgendwie alt ist, veraltet, anachronistisch und so weiter. Natürlich, das ist auch völliger Blödsinn, weil natürlich der Anachronismus eine ganz entscheidende Dimension jedes menschlichen Denkens ist. Ich meine, das heißt, wenn ich keine Vergangenheit habe, habe ich auch keine Zukunft. So einfach ist das, dann bin ich Zeitgeist-Sklave. Dann lebe ich nur in der Gegenwart. Also das ist wirklich eine sehr starke Verarmung natürlich des Bewusstseins.
Einer der Fixsterne seines literarischen Lebens und Erkenntnisinteresses ist, neben Brentanos Romantik, Denis Diderot und die französische Aufklärung. Nicht nur seine Theaterstücke Der Menschenfreund und Voltaires Neffe sind Diderot geschuldet, auch in der anderen Bibliothek hat er sich mehrfach um Diderot bemüht. Unter dem Titel Diderots Schatten publiziert er Unterhaltungen, Szenen und Essays und in zwei weiteren Büchern präsentiert er Dialoge zwischen Unsterblichen, Lebendigen und Toten sowie einen Philosophenstreit über die Erziehung. Bücher, in denen Diderot ausführlich zu Wort kommt. Diderot, so scheint es, lässt ihn nicht los, weil Diderot den Typus des Intellektuellen verkörpert, der das Zweifeln zum Prinzip macht, der Fragen stellt, statt vorschnelle Antworten zu geben, der Positionen schon wieder verlassen hat, bevor andere überhaupt auf die Idee kommen, dass man sie besetzen müsste. Mit einem Wort, weil er Enzensberger so sehr ähnlich ist.
Das ist vielleicht mehr als im Fall von Brentano so, denn Brentano mit seinem Ultramontanismus, mit seiner Rückkehr in den Schoß der katholischen Kirche und so weiter, das sind natürlich Dinge, da würde ich wenig Ähnlichkeiten in dieser Hinsicht erkennen. Ja, er war ja dann auch sehr unglücklich und so weiter. Man kann sich sowieso nicht an die Biografien von anderen klammern, aber wohl gibt es Leute, die einem unentbehrlich geworden sind, und sicherlich an denen man sich auch in irgendeiner Weise orientiert. Und da ist natürlich unter diesen ganzen Aufklärern, ist mir Diderot bei weitem der Liebste. Warum? Weil er kein Dogmatiker ist. Diderot war jemand, der sehr viel von den Leidenschaften der Menschen verstanden hat, der in gewisser Weise Fragen des Unbewussten gesehen hat. Und außerdem ist er einfach sehr amüsant.
Sein Interesse für Diderot und Brentano ist etwas Zeitloses. Aber wie steht es mit Karl Marx? Immerhin hat Enzensberger in den Zeiten der Studentenrebellion auch das eine oder andere Marx-Zitat gebraucht, um die Notwendigkeit einer politisch eingreifenden Literatur zu begründen, um neue Themen wie die politische Ökologie in die Debatte einzuführen oder um den Baukasten für eine Theorie der Medien zu öffnen. Wie steht es nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus mit dem Marxismus? Taugt er noch, um die Widersprüche der Welt zu erkennen und zu beschreiben?
Oh, die blauen Bände stehen bei mir absolut im Regal, ganz sicherlich. Und ich habe erst kürzlich mal zum 100. Jahrestag des Kommunistischen Manifests etwas geschrieben. Ich behaupte nach wie vor, dass er der Erste war, der die vollen Implikationen der Globalisierung erkannt hat. Also das war äußerst weitsichtig und äußerst prophetisch, was er darüber schreibt. Also der erste Teil des Manifests steht wie eine Eins. Ich meine, das ist ein ganz genialer Text. Die Theorien sind für mich eine Art Werkzeugkasten. Das heißt, es hängt von dem Problem ab, welche Theorie ich benütze für meine Zwecke. Mit einem Schraubenzieher kann ich keinen Nagel einschlagen. Dazu brauche ich einen Hammer. Der analytische Teil von Marx ist der einzig interessante. Was seine Rezepte betrifft, das ist der schwächste Teil von Marx natürlich. Diktatur des Proletariats und so weiter. Also das ist natürlich veraltet, das ist unbrauchbar geworden, weil es dieses Proletariat, so wie er sich das vorgestellt hat, gar nicht gibt. Also das ist historisch falsifiziert. Und man muss das, was brauchbar ist, muss man sich aneignen und das, was unbrauchbar geworden ist, kann man weglassen.
Einen ironischen Abgesang auf den Resozismus als das höchste Stadium der Unterentwicklung hat Enzensberger bereits 1982 in seiner Zeitschrift Transatlantik veröffentlicht. Dem Transatlantik-Projekt mit dem viel zitierten und belächelten Journal des Luxus und der Moden war allerdings kein langes Leben beschieden. Die Zeit war wohl einfach noch nicht reif für einen deutschen New Yorker.
Natürlich, man kann auch zu früh dran sein. Das wäre ein Journal der 90er Jahre eigentlich gewesen, aber wenn man das 10 Jahre vorher macht, stößt man eher auf Empörung. Die Leute waren ja damals ganz wütend. Aber gut, zum einen kann man ja nicht immer gewinnen. Und ich finde, es ist auch sehr lehrreich. Flops, die man erlebt, können auch sehr interessant sein. Ich habe gar nichts dagegen, muss nicht immer alles gelingen. Man macht einen Vorschlag, wenn die Leute es nicht wollen, dann ist gerade im Fall einer Zeitschrift, klar, dann war das eben ein Fehler und wer zu früh kommt, den bestraft das Leben.
Andere Projekte waren erfolgreicher und langlebiger. Das 1965 gegründete Kursbuch zum Beispiel. Zwar verließ Enzensberger die Redaktion der Zeitschrift schon 1975 und steht nur noch als Mitbegründer im Impressum, aber veröffentlicht hat er seine Essays im Kursbuch immer wieder. als der Rowohlt Verlag im Jahre 2004 ankündigt, die notorisch defizitäre Zeitschrift entweder einstellen oder an den Zeitverlag verkaufen zu wollen, weil ihr die Leser abhanden gekommen und die Verkaufszahlen im Keller seien, meint Enzensberger.
Das ist nur eine Halbwahrheit. An sich gab es ganz gute Zahlen. Ich glaube nicht, dass die Zahlen, die Rowohlt da anführt, richtig sind im Ganzen. Im Großen und Ganzen ist die Zeitschrift ist auch nicht sehr kostenträchtig. Wir wollen rationalisieren, wie all diese Großkonzerne natürlich. Die wollen ja Renditen von 10-15% erwirtschaften. Und das ist natürlich Unsinn. Jeder, der die Buchbranche kennt, der weiß, dass das gar nicht möglich ist.
Der Transatlantikdampfer untergegangen, das Kursbuch ohne Zugverbindung zum Leser. Die 1985 gegründete Andere Bibliothek dagegen erfreut sich jahrzehntelang großer Beliebtheit bei den Lesern. Über 20 Jahre lang und in über 200 Bänden veröffentlicht Enzensberger in der Anderen Bibliothek nur die Bücher, die er selbst gerne lesen möchte. Zum 20-jährigen Jubiläum gönnt er sich dann auch ein groß angelegtes Editionsprojekt und bringt drei Werke Alexander von Humboldts neu und zum Teil erstmals heraus.
Wie Schnee schmilzt die Terra incognita unter seinen Blicken. Über die letzten Gletscher, die ödesten Bergketten, wirft er sein Netz von Kurven und Koordinaten. Er misst die magnetische Deklination, die Sonnenhöhe, den Salzgehalt und die Bläue des Himmels. Ungläubig sehen die Eingeborenen zu. Was für wunderbare Leute sind diese, welche die Welt durchlaufen, um Pflanzen zu suchen und um ihr Heu mit anderem Heu zu vergleichen? Warum lasst ihr euch aufzehren von Moskitos, nur um ein Land zu vermessen, das euch nicht gehört? Ausländer sind es, Ketzer und Narren. Doch unbeirrt wie der Pfaffe das Weihrauchfass, schwenkt der Reisende seine Leidener Flasche.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Alexander von Humboldt gewidmeten Gedicht, das sich in Enzensbergers Mausoleum wiederfindet, einem 1975 veröffentlichten Buch mit 37 Balladen aus der Geschichte des Fortschritts. 30 Jahre, so scheint es, hat Enzensberger also mit seinem endlich realisierten Humboldt-Projekt geliebäugelt.
Schauen Sie, ich meine, es ist doch nicht denkbar, dass ein gebildeter Engländer das Werk von Darwin nicht kennt. Das kann doch nicht sein. Und ähnlich verhält es sich natürlich mit Humboldt. Er ist einer der größten deutschen Forscher, einer der größten deutschen Bildungspolitiker. Er ist ja viel berühmter als Goethe in der Welt.
Neben einer Neuedition des Kosmosbuches und der Ansichten der Natur hat Enzensberger dafür gesorgt, dass erstmals Humboldts Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen Völker Amerikas vollständig vom Französischen ins Deutsche übersetzt wurden. Ähnlich wie Humboldt hat auch Enzensberger sich immer wieder interdisziplinäre Seitenblicke zwischen Poesie und Prosa gestattet und über die Elixiere der Wissenschaft nachgedacht. Auf fast allen literarischen Feldern hat er sich getummelt, Gedichtbände veröffentlicht, Zeitschriften gegründet, Essays und Theaterstücke verfasst, als Übersetzer und Herausgeber gewirkt, Märchen gesammelt, Kinderbücher und einen Jugendroman geschrieben. Eigentlich fehlt da nur noch eines, der große Roman für Erwachsene. Viel Hoffnung, dass es ihn je geben könnte, hat Enzensberger seinen Lesern aber nie gemacht.
Ich glaube eigentlich kaum, denn ich glaube, es gibt die Gabe des Erzählers. Das ist ja etwas Geheimnisvolles. Und das ist eine Gabe, die man hat oder nicht hat. Ich meine, natürlich kann man einen Roman zusammenköcheln. Das tun ja zigtausend Leute. Das ist ja gar kein Problem. Aber diese authentische Stimme des großen Erzählers, des bedeutenden Erzählers, die kann man nicht einfach imitieren. Das glaube ich nicht. Außerdem bin ich Kurzstreckenläufer. Ich habe noch nie etwas geschrieben mit 800 Seiten. Das passt nicht zu meinem Temperament. Mit anderen Worten, man muss nicht nur wissen, was einem möglich ist, man muss auch wissen, wozu man nicht geboren ist.